Wir machen weiter. Wir wollten euch ja queere Politik ein bisschen näher bringen. Und dafür haben wir eine ganze Menge Menschen eingeladen, die dafür in dieser Stadt zuständig sind. Und die darf ich jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Kommt bitte alle nach oben, die ihr da seid. So, wir machen es uns hier ein bisschen gemütlich. Wir haben ja den Luxus. Wir sind die kleinere Bühne. Der Marienplatz ist größer, aber wir sind die gemütlichere Bühne. Und deswegen haben wir hier, schiebt es mal nach vorne, nehmt Platz, wo ihr sitzen möchtet, damit wir einmal unser schickes neues Mobiliar auch eingeweiht haben. So, genau, das ist ein Dreisitzer aus dem Hause Carré, das habt ihr begriffen, das ist sehr, sehr schön. Nicht, dass ihr da nur zu zweit Platz habt. Sind alle da? 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar, sehr schön. Ich möchte es auch ein bisschen gemütlich haben. Schau mal, ich krieg den Klappstuhl von Maria Maschenka. Was könnte mir Schöneres passieren? Ah, Mikrofone gibt's. Mikrofone gibt's nicht für jeden. Ich glaube, wir haben nur 4, aber ihr tauscht einfach ein bisschen aus. Das wird schon gehen. Im März 2020, also im kommenden März, wird ja nicht nur ein neuer Oberbürgermeister, eine neue Oberbürgermeisterin gewählt, sondern auch der Stadtrat. Und dieses Ereignis wirft natürlich auch in der queeren Szene seine Schatten voraus. Natürlich beschäftigt uns die Münchner LGBTI-Politik auf diesem Podium beim Jubiläums-CSD, ist ja ganz klar. Und ich gehe mal davon aus, dass im Kreise neben mir der Herrschaften Einigkeit darüber besteht, was so nötig und was möglich ist in dieser Stadt. Deswegen wird es nicht unbedingt eine kontroverse Runde, sondern es wird vielleicht sogar eher ein Gespräch darüber, was es braucht für München, wo weitergearbeitet werden muss in dieser queeren Szene. Und ich möchte beginnen mit der OB-Kandidatin, die Stadträtin, aber in diesem Jahr auch OB-Kandidatin oder im nächsten Jahr. Das ist Katrin Habenschaden. Sie ist seit 2018 Fraktionsvorsitzende der Münchner Grünen. Bankkauffrau und, sagen wir mal, politische Quereinsteigerin. Ob sie auch einen Einstieg in die queere Politik, super Wortspiel, Quereinsteigerin, queere Einsteigerin in die Politik schafft, das wollen wir gleich von ihr hören. Katrin, herzlich willkommen erstmal zum ersten Mal auf einem CSD-Podium, oder?
Auf einem Podium schon, aber bestimmt, ich glaube, es ist mein 6. oder mein 7. CSD, genau.
Sehr schön. Viele meinen ja, es wird endlich Zeit für eine Frau an der Stadtspitze. Bist du dieser Meinung auch?
Der Meinung bin ich auch,
ja. Warum?
Naja, erstens mal natürlich, weil es sehr viel mehr Frauen in München gibt als Männer. Von daher ist es ja nur folgerichtig, dass auch diese Stadt einmal von einer Frau repräsentiert wird. Und sie wurde es ja auch noch nie in, ich weiß nicht, 800 und wie vielen Jahren wurde sie noch nie von einer Frau repräsentiert. Ich denke, im Jahr 2020 ist wirklich mal allerhöchste Eisenbahn.
Katrin, für LGBTI-Themen war bei den Grünen ja viele Jahre lang Lydia Dietrich zuständig, jetzt auch Dominik Krause natürlich. Welchen Zugang hast du zur LGBTI-Community?
Na, das, was bei uns Grünen ja ist, ist, es gibt ja gar nicht keinen Zugang. Also es ist ja bei uns Grünen tatsächlich so in der Partei-DNA festgelegt, dass wir ja alle auch wegen diesen Themen, denke ich, bei den Grünen eintreten. Und so war es auch bei mir, genau. Und als ich dann 2014 Stadträtin wurde, dann ist es ja deswegen so, weil wir ja schon sehr, sehr viele Jahre in der Grün-Rosa Fraktionsgemeinschaft sind und eben wegen den ganz aktiven, auch queeren Stadtpolitikerinnen, dass man da ja einfach immer ganz, ganz nah mit dran ist. Also es gibt da kein, entscheide ich mich für diese Themen auch noch oder bleibe ich bei den Blümchen, sondern es ist immer ein Teil unserer Arbeit und zwar von allen Stadträtinnen und Stadträten und jetzt nicht nur, sage ich mal, von den originär Queeren.
Du bist eingerahmt von zwei Männern, das ist eine Männerrunde heute mit deiner Ausnahme.
Natürlich. Ich wollte schon meckern.
Oh, tut mir leid, da müssen die Frauen kommen, das würden wir uns alle wünschen. Rechts neben dir sitzt Thomas Lechner, ihr habt eines gemeinsam, ihr seid beide OB-Kandidaten, Kandidatinnen im nächsten Jahr. Thomas, du bist der Veranstalter, Aktivist in der queeren Szene, kennt man dich natürlich seit vielen, vielen Jahren, eine feste Größe. Als Politiker bist du noch nicht in Erscheinung getreten. Warum diese Kandidatur jetzt?
Weil ich der Meinung bin, dass das, was uns momentan geboten wird von der etablierten Politik und insbesondere von den beiden großen Parteien, einfach nicht mehr so weitergehen kann. Ich habe in den letzten 3 Jahren mich sehr stark engagiert, unter anderem für Geflüchtete und so weiter und auch viel in Kontakt gesucht und Gespräche gesucht, aber ich wurde immer ausgeladen oder nicht eingeladen. Also denke ich, bin ich der Meinung, dass wir als aktive zivilgesellschaftliche Bevölkerung, egal ob queer oder nicht, uns jetzt mal selber in die Politik einladen und ein bisschen mitzureden haben, damit die wieder demokratischer wird und vor allem auch, damit wir gemeinsam mit allen demokratischen Kräften gegen den Rechtsruck ankämpfen.
Thomas, du gehst als Parteiloser ins Rennen. Dein Motto heißt Protestwahl mit Hirn. Was steckt dahinter?
Naja, es gibt ja total viele Leute, die unzufrieden sind mit der Politik, auch zu Recht. Und aber sehr, sehr viele, vor allen Dingen abgehängte Menschen, sozial schwache und bildungsschwache Menschen, glauben, dass es eine gute Idee sei, aus Protest heraus die AfD zu wählen. Und den Protestimpuls finde ich richtig. Die Entscheidung, wen sie wählen, finde ich falsch. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass auch ein Kandidat sich aufstellt, der sagt so, in mir könnt ihr euren Protest loswerden, aber ich werde hinterher nicht gegen euch arbeiten, sondern mit euch an Lösungen, eben der sozialen Frage, die queeren Thematiken weiterentwickeln. Vor allem die Menschenrechtsfrage ist mir ein großes Anliegen. Und da ist sehr viel Handlungsbedarf, auch kommunal.
Dankeschön. Ich gebe das Mikro, nee, wir müssen das Mikro gar nicht weitergeben. Wir sind zum ersten Mal in einer luxuriösen Situation, für jeden ein Mikro zu haben. Das bin ich gar nicht gewohnt. Da sitzt Christian, ihr teilt es euch. Das ist sehr, sehr fraktionsgemeinschaftsmäßig. Das finde ich sehr löblich. Christian Vorländer, der Thomas hat gerade gesagt, von den etablierten Parteien ist er enttäuscht. Du bist Teil einer etablierten Partei. Du sitzt für die Münchner SPD im Stadtrat. Kannst du das auf dir sitzen lassen?
Nein, das lasse ich nicht mehr auf mir sitzen. Ich finde, dass wir, wenn wir in diesen Jargon verfallen, von etablierten und nicht etablierten Parteien zu reden, dass wir da der Demokratie keinen Gefallen tun. Ich finde, dass wir als SPD, ich spreche jetzt mal für meine Partei, eine traditionsreiche Partei sind, die schon lange da ist und die übrigens 1933 als einzige Partei, die noch im Reichstag vertreten war, die Kommunisten waren schon verhaftet, gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat. Und ich finde, das ist schon eine Tradition, auf die ich hinweisen möchte in diesem Zusammenhang. Und ich habe heute Vormittag schon darauf hingewiesen. Wir haben eine Situation, wo wir als LGBTI-Community unheimlich viel erreicht haben in den vergangenen Jahrzehnten. Ohne Frage. Aber diese Freiheit und das, was wir an Gleichstellung, an Gleichberechtigung erreicht haben, ist in der Tat in Gefahr aufgrund des Erstarkens der rechtsextremen Kräfte in ganz Europa und auch hierzulande. Und dagegen müssen wir uns alle gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten ganz entschieden stellen und unsere Freiheit verteidigen, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und wir sollten da tatsächlich als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen und klare Kante zeigen. Und das ist nicht ein Protest. Mir gefällt dieser Begriff Protest auch nicht. Ich finde, wenn es zum Beispiel um die Gefahr, die Gefährdung der Demokratie geht, dann rede ich eigentlich da sehr viel pointierter und sage, wir müssen gegen die Demokratiefeinde kämpfen. Wir müssen sie bekämpfen, liebe Freundinnen und Freunde.
Die Gefährdung der Demokratie, das hat ganz viel mit LGBTI-Geschichte zu tun. Lesben, Schwule, Trans, Intermenschen sind sehr schnell frühe Opfer eines Rucks, der von rechts kommt. Michael Matter, du bist Vorsitzender der Fraktion FDP Hut im Münchner Rathaus. Seit 88 sitzt du mit einer kleinen Periode dazwischen, habe ich gelesen, habe ich falsch gelesen? Gut, dann sitzt du nicht seit 1988 im Münchner Rathaus, aber du bist sehr lange in der Münchner und in der bayerischen Politik. Wie beurteilst du denn die Veränderungen, die sich in all den Jahren, in denen du Politik machst, für Lesben, Schwule, Bi, Transmenschen in München, in Bayern ergeben haben?
Also in München ist sicherlich die Akzeptanz gewachsen und das ist auch, weiß Gott, gut so. Also im Stadtrat bin ich seit 2008. Ich war davor natürlich auch schon politisch engagiert. Aber
in Mainz
Stadtrat,
warst du mal im
ich
Stadtrat.
Ich war in meiner Heimatstadt in Mainz schon mal Stadtrat. Das war in einer Zeit natürlich, als diese Themen noch gar nicht so im Vordergrund standen. Da war ich 1979 schon im Stadtrat. Also die Akzeptanz ist heute gewachsen. In Bayern ist aber noch viel Luft drin, denn da fehlt es noch bei CSU und auch jetzt bei Freien Wählern sicherlich noch vieles zu tun, zum Beispiel im Bildungssystem.
Da kommen wir gleich drauf, auf diese Themen.
Also da ist wirklich viel zu tun und ich kann den Christian Vorländer in seinem Wortbeitrag nur unterstützen. Der Kampf gegen Rechte oder gegen Antidemokraten muss gemeinsam von den Demokraten geleistet werden. Und die Gefahren von rechts sind wirklich virulent, seitdem wir wissen, dass da auch ein unglaubliches Gewaltpotenzial vorhanden ist. Aber ich möchte auch noch mal auf einen anderen Bereich hinweisen, nämlich auf religiöse Fanatiker. Auch die sind meistens gegen uns Schwule und Lesben.
Dankeschön. Neben mir, direkt neben mir, sitzt Thomas Niederbühl. Den kennt ihr, Stadtrat der Rosa Liste seit 1996. Thomas, 50 Jahre Stonewall, 40. CSD München. Da wird es dir doch sicherlich warm ums Herz. Schließlich hast du an dieser queeren Geschichte ja ganz entscheidend mitgeschrieben in den letzten 20 Jahren. Ist diese Geschichte aus deiner Sicht eine Erfolgsgeschichte?
Also ich bin jetzt beim CSD seit 35 Jahren dabei, meistens in der Organisation oder fast immer mit in der Organisation. Und wenn ich mir überlege, eben, also 85, 84, als ich die als erste Mal dabei war, da waren wir vielleicht 200 Leute. Das war eine stille Demo, geeint unter weg mit dem Paragraph 175. Es gab danach kein Fest, nichts zu trinken, nichts, wo man sich noch getroffen hat. Es war eine ganz normale Demo. Wir haben sogar 1992 noch eine Radl-Demo gemacht, damit es nach ein bisschen mehr aussieht. Und wenn man diese ganzen 35 Jahre eben mit dabei war und auch mitgestaltet hat, dann muss man sagen, es ist wirklich enorm, was wir als vielfältige Community geschafft haben. Ich würde behaupten, wir sind die erfolgreichste soziale Bewegung in dieser Stadt in den letzten 25 Jahren. Und es freut mich natürlich, das macht mich stolz, ist klar. Und da gehören auch so Kleinigkeiten dazu, heute auf der Hauptbühne zu stehen, zu sehen, dass die Rathausfassade das erste Mal mit Regenbogenfahnen beflaggt ist, vom OB angewiesen. Dann denke ich mir, das ist eine Entwicklung, die hätten wir uns damals noch nicht mal gewünscht und schon gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo wir total stolz sein müssen. Das passt ja auch zu unserem Motto, Celebrate Diversity. Und trotzdem gibt es noch genug zu tun. Darüber werden wir dann ja auch sprechen.
So richtig. München hat viel erreicht, hast du gesagt. Wir wollen gar nicht so sehr in der Vergangenheit, auf die wir wirklich stolz sein können, herumwühlen, sondern München gilt ja auch bundesweit in vielerlei Hinsicht als Vorreiter. Überall wehen jetzt die Regenbogenfahnen am Rathaus, an den Bussen, an den Trambahnen. Es gibt Ampelmännchen und sogar regenbogenfarbene Zebrastreifen wurden schon gesichtet. Ist denn jetzt nicht alles gut? Jetzt haben wir es doch geschafft. Alles ist regenbogenfarben. Ich gebe das offen gerne in die Runde.
Nee, also das ist wirklich, also ehrlich gesagt, mich freut es alles auch, aber das ist wirklich nur ein Zeichen dafür, was hier stattfindet. Wenn das reine Dekoration wäre, und da muss man ja aufpassen, dass es nicht reine Dekoration wird, muss es schon mit Inhalten gefüllt sein. Also wenn ich heute die CSU-OB-Kandidatin auf der Bühne gehört habe, dann glaube ich ihr, dass sie eine Verbesserung will, aber sie ist in der Partei, die schwenkt zwar gerne die Regenbogenfahne hier, aber dahinter steckt gar nichts politisch. Ja. Wir haben im ganzen die Freistaats-CSU hat im ganz Bayern bisher noch nie irgendwas für LGBTI auf die Beine gestellt. Weder ein Aktionsprogramm noch irgendeine finanzielle Unterstützung. Und wenn dann die internationale, das wirklich internationale Zeichen der Regenbogenfahne sozusagen an der Grenze Halt macht und Flüchtlinge wieder abgewiesen werden, die als LGBTI in ihren Herkunftsländern verfolgt werden, dann ist es eben mit der Regenbogenfahne nicht so weit her. Und ich finde, man muss wirklich genau überprüfen bei all den Lippenbekenntnissen, die wir jetzt, die wir uns vor 20 Jahren auch nicht hätten vorstellen können, was denn tatsächlich konkret dahinter ist und ob denn das auch trägt, was denn da so behauptet wird.
So, jetzt ist die Runde offen. Bitteschön. Viele Wortmeldungen.
Also, ich möchte da gleich anschließen an den Thomas. Keine Lippenbekenntnisse, sondern konkrete, praktische Politik. Eine Verbesserung der Situation, der Angebote für die LGBTI-Community. Und ich glaube, da haben wir gerade auch gemeinsam in den vergangenen Jahren, und zwar jenseits der CSU, oder wir haben sie ab und zu gezwungen, haben wir unheimlich viel erreicht. Wir haben das Angebot an Institutionen, an Beratungen, sei es Regenbogenfamilien, sei es Interberatungsstelle, sei es die Gründung, die Einrichtung des Lesbenzentrums, das nächstes Jahr eröffnet werden soll, sei es die LGBTI-Flüchtlingsberatung. All das haben wir miteinander auf den Weg gebracht, nur um ein paar Beispiele zu nennen, was in den letzten 5 Jahren passiert ist. Und darauf bin ich schon stolz. Da haben wir gemeinsam unheimlich viel weitergebracht für die Community. Und ich finde, das kann man auch mal laut sagen. Ohne unerwähnt zu lassen, dass auch noch viel vor uns liegt, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, dass die queere Freiheit gerade eben aufgrund der Gefahr von rechts in Frage steht, dass wir da immer wieder gemeinsam miteinander kämpfen müssen, um das zu verteidigen. Aber ich glaube, dass wir gerade hier in München enorm viel weiterentwickelt haben in den letzten Jahren und das sollte man auch mal laut und proud sagen.
Sehr gern.
Und noch etwas, unser SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Schirmherrschaft über den Christopher Street Day, so wie das auch schon sein Vorgänger Christian Uhde hatte, der die 1994 erstmals übernommen hatte als einer der ersten Spitzenpolitiker überhaupt, die eine Schirmherrschaft für den CSD übernommen haben. Und Dieter Reiter hat das selbstverständlich ab 2014 fortgesetzt. Und das sei auch mal erwähnt, Katrin, so gern ich dich mag, aber wir haben einen super Oberbürgermeister.
Thomas, Katrin, teilt ihr die Begeisterung, die gerade aufkommt?
Naja, also was ich jetzt schon auch mal wichtig finde, der Thomas Niederbühl hat ja schon in die Richtung gesprochen, ist, man muss schon mal deutlich sagen, dass nicht für alle Parteien das gilt, was wir jetzt hier für uns proklamieren, dass nämlich LGBTIQ-Rechte einfach Menschenrechte sind und deswegen nicht einfach nur ein nice to have und nicht einfach nur irgendwas, wo man kleine Schrittchen gehen kann, sondern schlicht und ergreifend eine Selbstverständlichkeit. Und unter dem Aspekt, finde ich, muss man dann auch schon immer sehen, Menschenrechte gelten für alle, aber die Rechte, die ich gerade aufgezählt habe, die gelten eben nicht für alle Schwulen, Lesben, Transmenschen. Ja? Das ist halt einfach so. Und es gibt auch in München große Gruppen von Menschen, die geflüchtet sind oder die transsexuell sind und so, die haben einfach noch nicht die gleichen Möglichkeiten, auch wenn wir sie versuchen, tagtäglich in unserer politischen Arbeit zu erkämpfen. Und von daher, du hattest gefragt, was da noch zu gehen ist und ob ich die Begeisterung teile. Ich teile die Begeisterung für das Erreichte, absolut. Das stehen wir hier in dieser Stadt wirklich besser da als in vielen anderen Städten. Aber ich sehe die Lücken, vor allen Dingen bei den Bevölkerungsgruppen, die davon nicht profitieren können. Und das ist der Weg, der vor uns liegt.
Thomas, Michael.
So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf das sagen. Natürlich müssen wir den Kampf gegen rechts gemeinsam führen. Das ist gar nicht der Punkt, aber trotzdem ist die Kritik an den etablierten Parteien richtig.
Ohne uns Demokraten untereinander schlecht zu machen.
Bei der Kritik bleibe ich. Jetzt würde ich gerne auch mal sprechen, weil das ist ein Teil dessen, was ich kritisiere an demokratischen Prozessen, dass ihr immer aus eurer Haltung der letzten 30, 40 Jahre, ihr habt aber auch ganz viel nicht gemacht. Und jetzt, mein Zugang ist der, wir als Community, die uns jahrelang für uns selber eingesetzt haben, wir waren auch mit die Ersten, die begriffen haben, wie du sagst, Katrin, es geht um Menschenrechte, die uns auch für Geflüchtete stark gemacht haben. Und die Stadt hat relativ langsam darauf reagiert. Das heißt, es gibt einen totalen Delay in dem, was zum Beispiel in Sub an queeren Geflüchteten andockt. Ja, das ist auch so phasenweise. Es gibt im letzten Jahr gab es ungefähr 200 queere Menschen aus Syrien, die plötzlich da sind. Es gibt immer nur noch zwei Stellen. Das heißt, die Stadt muss auch mitgucken, wie die Strukturen entsprechend von dem Engagement der Bürger mit gestärkt werden und eine Weiterentwicklung sorgen. Das ist das eine. Und das zweite, gerade wir als queere Community, wir haben eine Verantwortung für alle anderen auch. Und wir haben aber auch noch andere Probleme. Zum Beispiel die Mieten, die hohen, ja, die das ganze Viertel umkrempeln, ich habe gerade vorher eine Geschichte erzählt bekommen von zwei gut situierten Lesben, die aus ihrer Wohnung im Glockenbachviertel gekündigt wurden und beziehungsweise ausziehen mussten, weil sie es nicht mehr leisten könnte. Was hat denn die SPD in den letzten 30 Jahren am Punkt der Mieten gemacht? Zum Beispiel.
Also, da möchte ich. Nee, da fühle ich mich jetzt einfach herausgefordert.
Dann
bitte
schnell.
Erlaub
Mieten
mir diese
sind
Replik.
Heute bei aller
also,
ist wirklich, nicht unser Thema.
Also ich finde es ein bisschen schade, hier so blanken, billigen Populismus auf dieser Bühne zu veranstalten, ganz ehrlich. Ich sage das jetzt ganz deutlich. Gerade was das Engagement für Geflüchtete, gerade für LGBTI-Geflüchtete anbelangt, haben gerade wir als SPD-Stadtratsfraktion gemeinsam mit den anderen, mit Grüne Rosa Liste, einen interfraktionellen Antrag auf den Weg gebracht in dieser Amtsperiode und haben zusätzliche Stellen geschaffen. Wir haben sowohl bei Letra, der Lesbenberatung, als auch beim SUB, dem Schwulen Kultur- und Kommunikationszentrum, eine LGBTI-Flüchtlingsberatung eingerichtet. Zusätzliche Stellen geschaffen. Wir haben dafür gesorgt, dass wir LGBTI-Geflüchtete auch geschützt unterbringen können. Wir haben das heute auch nochmal deutlich gemacht. Wir setzen uns dafür weiterhin mit Nachdruck ein. Also in dieser Frage haben wir uns mit Nachdruck eingesetzt und tun das auch weiterhin und in Zukunft. Wir unterstützen da auch die Petition des SUB in diesem Sinne. Also insofern sind wir da ganz klipp und klar und ohne Wenn und Aber an der Seite der LGBTI-Geflüchteten, um das einfach mal ganz deutlich zu sagen. Da könnt ihr euch auf uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verlassen.
So, Michael, können Sie sich auch auf die FDP verlassen?
Ja, natürlich. Also ich warne davor, dass gerade bei diesen Themen jetzt ein billiger Wahlkampf gemacht wird. Wir stehen im Stadtrat wirklich mit großer Mehrheit für diese Themen zusammen ein. Und gerade für uns ist es ja nicht ganz so einfach, dann immer wieder Steuergeld zusätzlich auszugeben. Aber wir tragen das alles mit, weil wir es für wichtig halten. Und wir fordern auch vor allen Dingen auch vom Freistaat, dass er was tut. Denn das sind eigentlich ureigene Aufgaben des Freistaates, dass er die Flüchtlinge so unterbringt, dass sie nicht in Gefahr geraten. Und das ist nämlich genau der Punkt, dass nämlich Lesben und Schwule, die geflüchtet sind in den Flüchtlingsunterkünften, da auch einen Bereich haben, wo sie sicher sind. Und das ist eine Aufgabe des Freistaates. Und da ist es notwendig, dass wir alle in der Stadt zusammen gegenüber dem Freistaat eine klare Position einnehmen und da auch fordernd auftreten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das tun. Und gerade was der Freistaat anbelangt, im Bildungsbereich, hat es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wir müssen in den Bildungsinhalten es schaffen, dass junge Menschen sich viel leichter outen können, dass sie nicht mehr Angst haben und dass wir da ein Angebot haben, das wir mit dem Jugendzentrum ja hier in München auch mit unterstützen. Aber München allein ist eben zu wenig. Wir haben natürlich Schwule und Lesben in ganz Bayern und da ist das Angebot gleich null.
Bleiben wir in München, Thomas?
Also ich wäre jetzt auch gerne wieder zurückgegangen. Wir haben hier nicht so viel Zeit und ich finde, es bringt auch wirklich wenig zu sagen, was ihr zu wenig und wir mehr machen würden. Die Frage ist ja auch, wer kann es denn tatsächlich umsetzen? Und in der Politik heißt es immer auch, Kompromisse zu machen. Und natürlich könnte man noch mehr Geld, noch mehr Zuschüsse, noch mehr machen. Das versuchen wir ja, dafür braucht es Mehrheiten. Wir hatten tatsächlich 18 Jahre eine rot-grün-rosa Mehrheit. Ich glaube, mehr kann keine Stadt vorweisen, was man für LGBTI an Infrastruktur geschaffen hat. Und das ist ja erstmal gut so. Und wenn wir hier sitzen, geht es mir darum, wenn wir die Kommunalwahl vor Augen haben nächstes Jahr, wie geht es denn weiter? Wie schaffen wir es denn gemeinsam? Ich war immer der Meinung, Rosa Liste ist jetzt 30 Jahre alt. Wir waren als Vertretung der Community angetreten, versuchen auch eine Meinungsbildung in der Community dann umzusetzen, aber man braucht natürlich Bündnispartner. Natürlicher Verbündeter, sage ich mal, waren die Grünen, die von Anfang an ja nicht nur die Ökologie, sondern die sozialen Bewegungen als Wurzel hatten, schon 84. Und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Wir drei haben sehr gut zusammengearbeitet und klar kann man da von außen dann immer sagen, Mai, da könnte man noch ein bisschen mehr und was habt ihr da getan? Mir ist es wichtig, was fehlt uns noch, wo muss es weitergehen und dass tatsächlich wir als Community weiterhin vertreten sind mit sicheren Bündnispartnern.
Und das ist genau das Stichwort, wo ich nochmal drauf eingehen möchte. Was fehlt noch? Wir wollen in die Zukunft gucken, welche Forderungen, welche Notwendigkeiten existieren denn in dieser LGBTI-Community? Was muss noch passieren nach dem 15. März 2020?
Wir hatten kürzlich eine Schulklimabefragung, die veröffentlicht wurde und in der deutlich wurde, dass nach wie vor in unseren Schulklassen, auf den Schulhöfen enorm viele Vorurteile bestehen von Schülerinnen und Schülern und vor allen Dingen auch betroffene Schülerinnen und Schüler, LGBTI-Schüler, tatsächlich auch Opfer von Diskriminierung werden und Diskriminierungserfahrungen haben. Und wir sind uns einig, also wenn ich jetzt Richtung Thomas und Katrin schaue und mit Sicherheit auch in Richtung Michael, bei euch denke ich auch, dass wir im Bildungsbereich noch ein bisschen zulegen sollten, was die Angebote, was die Beratungsangebote, was die Aufklärungsarbeit anbelangt. Und da sind wir gerade in Vorbereitung von diversen Initiativen. Wir wollen also die Aufklärungsarbeit im Bereich LGBTI in der Bildungsarbeit verstärken. Das wird eine Zukunftsaufgabe sein, wo wir großen Handlungsbedarf sehen, aufgrund dieser schockierenden Ergebnisse der Schulklimabefragung.
Bildung ist wieder Ländersache, da dürfen sich die Münchner natürlich nicht raushalten als Landeshauptstadt, ist völlig klar. Trotzdem würde mich interessieren, was ist in München? Welche Projekte,
das soll in
welche
München
Initiativen
passieren.
Sollen in München
passieren? Das soll speziell
passieren.
In München passieren.
Sehr schön. Dann haben wir schon mal die Bildung. Wir hatten das Thema Flüchtlinge, Geflüchtete auch angerissen, das ist ein ganz großes Thema. Gibt es noch was, was euch auf dem Herzen brennt?
Ja, natürlich, das Thema Trans und Inter ist zwar seit Jahren bei uns auf dem CSD präsent, Und ich mache es jetzt nicht so, dass ich sage, das liegt an der CSU oder an Bayern und nicht an uns. Das ist nämlich auch so ein klassischer Trick. Sondern ich sage, was können wir in der Kommune bereits tun? Ja, also wenn schon die CSU sich nicht bewegt, die Stadt hat trotzdem eine Menge Möglichkeit, was zu schaffen. Und das bedeutet, dass die Stadt natürlich Räume erstmal zur Verfügung stellen kann für queere Geflüchtete. Das wäre das eine. Und nicht nur zu sagen, die CSU tut's nicht, also passiert's nicht. Das wäre das zweite ist, dass man auch beim Thema Trans und Inter, wo natürlich viele rechtliche Fragen, wo man als Kommune nichts zu tun hat, die Beratungsangebote, die Unterstützungsangebote, ja, dass es da noch mehr Möglichkeiten des Supports und der Sichtbarkeit gibt. Ich fand es sehr beeindruckend. Wir waren beide letzten Samstag im Landtag. Deine Kollegin aus der Grünen-Fraktion, Tessa Ganserer, ja, die berichtet hat über ihr Coming-out und den Prozess ihrer Geschlechtsangleichung als Politikerin. Und es ist mutmachend.
Die wird übrigens um 18 Uhr hier sein, ja, wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt. Um 18 Uhr reden wir über Trans und Inter und bayerische Politik zu diesem Thema.
Genau, und die hat auch, finde ich, wahnsinnig gut deutlich gemacht, wie viel Handlungsbedarf aus allen Ebenen da noch möglich ist. Und das Dritte ist ganz klar, es ist super, dass es Sub, Letra und Diversity in der Form gibt oder jetzt dann eröffnet werden, wie sie sind. Aber das muss gestärkt und ausgebaut werden. Es ist einfach so, die Community wächst und auch die Angebote der Community werden größer. Es muss da mehr Zugang gelegt werden und in der Perspektive müssen nach meiner Auffassung diese Angebote sich auch in die Stadtgesellschaft öffnen. Das heißt, so wie ein Bellevue zum Beispiel, wo Geflüchtete und andere Menschen zusammenkommen und dazu braucht es natürlich dann noch mehr Man- und Woman-Power und noch mehr Angebote.
Stärkung und Ausbau, Katrin.
Und eine Ergänzung vielleicht noch, nur weil wir jetzt heute schon auch so hier sitzen, ich und fünf Männer, dann würde ich an der Stelle schon nochmal ganz klar sagen, die Sichtbarkeit auch von Lesben, die einfach auch niemals und in keinstem Moment zu vergessen, das ist einfach vollkommen übergeordnet jetzt von Geldern und sonstigen, sondern das muss intrinsisch in uns allen liegen, die wir uns diesem Thema annehmen.
Ich bin allerdings
froh, Christian, dass das Transsexuelle... Du bist keine Lesbe, das stimmt, aber ich bin auch froh, dass das Transsexuellengesetz jetzt schon gefallen ist. Das ist tatsächlich nichts, was wir hier kommunal in irgendeiner Art und Weise angehen müssen. Aber dass das natürlich auf Bundesebene ganz, ganz wichtig ist, dass daran gearbeitet wird, das ist, glaube ich, unstrittig für alle, die wir hier sitzen.
Also ich würde dann auch bitten, alle Lesben, geht in die Parteien, engagiert euch und zeigt eure Präsenz. Das ist auch ganz wichtig. Wir würden das gerne, bei uns ist unser Landesvorsitzender der Liesel, das sind die liberalen Schwulen und Lesben, ist eine Frau, aber es ist nur eine Frau und wir könnten noch einige gebrauchen. Einen Punkt will ich noch anfügen, was auch wichtig ist, was auch durchaus mit Diskriminierung immer noch verbunden ist, das sind die, die HIV-positiv sind. Und hier fehlt einfach Aufklärung in unserer Gesellschaft, dass nämlich HIV-Positive heute ein weitgehend normales Leben führen können und überhaupt keine Gefahr für andere darstellen, sogar eher, wenn sie therapiert sind, eben eine absolut sichere, ein sicheres Leben führen können, auch für andere. Und hier müssen wir mehr Aufklärung leisten, glaube ich, aber mit Thomas haben wir natürlich und der AIDS-Hilfe natürlich schon einen wichtigen Partner, der das sicherlich auch mit unterstützt.
Schön, dass ihr die Themen ansprecht, die wir nachher eh noch auf der Bühne haben, HIV und Co. morgen 14.30 Uhr. Wer wissen will, wie sich im Jahr 2019 mit HIV lebt und wie der medizinische Stand ist, kommt morgen um 14.30 Uhr hierher. Wir haben noch ein, zwei, drei Wortmeldungen und dann sind wir allerdings auch am Ende. Wir verzichten auf die klassische Schlussrunde, sondern lassen einfach die Wortmeldungen noch zu Ende gehen.
Also mir ist einfach ganz wichtig, noch ein paar Sachen aufzuzählen, zu sagen, klar können wir auf Land und Bund keinen Einfluss nehmen, aber für mich ist immer die Frage als Kommunalpolitiker, wie brechen wir es runter, was können wir tun? Wir können durchaus in den Schulen was tun, indem wir zum Beispiel unser tolles Aufklärungsprojekt oder Diversity at School besser personell mit fachlich ausstatten. Das wäre eine gute Geschichte. Wir wollen Wohnprojekte haben für ältere Schwule, Lesben und Trans und haben das auch schon zum Teil auf den Weg gebracht. Ich persönlich wünsche mir so eine Art Diversity für Jugendliche als Diversity für Alte. Ich denke, da kommen wir alle hin. Da könnte man wirklich auch öffnen in einzelne Stadtbezirke, wo das dann auch stattfindet. Bei Trans haben wir es geschafft, die Trans-Inter-Beratungsstelle aufzumachen in München. Es gibt in ganz Bayern ansonsten keine. Ich glaube, auch da braucht es Freiräume, vielleicht auch eine Art, ich sage jetzt mal Zentrum als Arbeitstitel. Also es gibt 19 Plätze für geschützte Plätze für LGBTI-Geflüchtete. Also es ist ja nicht so, dass es nichts gäbe. Es gibt sehr viel Bemühen, auch im Amt für Wohnen und Migration. Natürlich kann es da noch mehr geben. Ich glaube, uns gehen wirklich die Wünsche dessen, was wir wollen und hier kommunal umsetzen können, nicht aus. Und wenn wir das gemeinsam hinkriegen, umso besser.
Da muss ich fast schon das Schlusswort einläuten. Das war schon das Schlusswort, war sehr schön. Thomas, ein letztes
Satz,
Wort noch.
Ein Satz, der mir sehr wichtig ist, wegen heutigen CSD. Wir feiern 50 Jahre Pride und Stonewall. Und ich habe heute zum ersten Mal, seit ich auf den CSD in München gehe, Filme, die Kamerateams der Polizei gesehen, die rumgelaufen sind. Ich habe Festnahmen gesehen von Jugendlichen, die bei der Blockadeaktion von dem CSU-Wagen dabei waren, beziehungsweise bei den Die-In. Es war ja noch nicht mal was. Das ist eine Inner-Community-Auseinandersetzung. Es kann nicht angehen, dass die Polizei da eingreift und uns Leute rausnimmt und Jugendliche verhaftet. Das möchte ich an dieser Stelle wirklich aufs Schärfste verurteilen, gerade bei 50 Jahren Pride. Und es wäre auch eine Aufgabe für euch dann im Stadtrat. Ich bin da noch nicht drin, da die nächste Woche nachzugehen, was da gewesen ist. Das muss unbedingt abgestellt werden.
Das werden wir ganz bestimmt tun. Und dann doch noch ein letztes Wort, Christian, und dann sind wir aber durch.
Ich schließe mich dem Thomas, was er gerade an konkreten Projekten gesagt hat, voll inhaltlich an. Wir können hier in München unheimlich viel tun. Wir tun viel und wir haben noch viel vor. Lasst uns das gemeinsam anpacken. Lasst uns heute bei 50 Jahre Stonewall und dem 40. CSD hier in München gemeinsam feiern und als Auftrag mitnehmen, wir kämpfen weiter, liebe Freundinnen und Freunde, für eine lebendige Community und für einen weiteren Ausbau all dessen, was wir brauchen und was wichtig ist für unsere Community.
Und das tun Sie alle hier. Vielen Dank, dass Sie hier wart. Happy Pride!